Ja, ich freue mich mit euch jetzt einfach so ein bisschen über Hygiene nachzudenken. Aber ich würde euch kurz nochmal so für alle, die noch nicht so von Anfang an der Reihe dabei waren, nochmal kurz drei Folien zeigen. Dazu müsstest du, Wolfgang, jetzt einfach mal losfetzen. Genau. Wir sind eingestiegen. Wir kümmern uns also um die Frage, dass wir gesagt haben, mehr als alles, was wir brauchen, oder alles, was man sonst so hat, das kommt aus dem Herzen, aus der Quelle. Und heute geht es um Hygiene- und Pflegetipps für die Seele, vor allem beim Stichwort über so Seelenfresser wie Schuld und Gleichgültigkeit. Nächste Folie, bitte. Ja, genau. Ich habe euch hier ein Bild von der Seele nochmal kurz, damit wir einfach mal alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Du und ich, wir haben Seele, weil Gott in uns Leben hineingehaucht hat. In 1. Mose 2, Vers 7 konnten wir das lesen. Und ich finde es so cool, dass im Hebräischen dieses Wort für Seele eben zugleich Kehle bedeutet, weil Kehle unsere Bedürftigkeit ausmacht. Ihr kennt das alle, es gibt Bibelverse, da heißt es, meine Seele lechzt zu dir, so. Oder ihr kennt es auch, wie gesagt, wenn die Seele ein großes Bedürfnis hat, wir kennen das aus vielen Spricharten, wir kennen auch zum Beispiel Sprichwort, da zieht es mir die Kehle zu oder und so weiter. Jedenfalls haben wir festgestellt, bitte nächste Folie, dass unsere Seele eine hungrige Seele ist und wir haben uns dann die Frage gestellt, was ernährt eigentlich unsere Seele? Wir haben schon zwischendurch was über Seelenhygiene gehört beim Thema Umgang mit Scham. Und wir werden uns noch näher damit auseinandersetzen. Nächste Folie, bitte. Und wir haben die letzten Mal mit Tobias gemacht, was die Seele nährt. Da kommen zum ersten. Jetzt musst du immer drücken, Wolfgang. Genau. Sinn. Du kannst eigentlich gleich alles hindrücken. Dann ist schon alles da. Wir haben festgestellt, unsere Seele braucht die Frage geklärt nach dem Warum. Warum bin ich da? Warum tue ich? Manche Sachen, Sinnlosigkeit macht uns fertig. Da Gott uns Schönheit ins Herz gelegt hat, in die Seele gelegt hat, haben wir so einen Widerhall, wenn wir Schönes erleben. Schönes tut unserer Seele gut. Schönes Essen, schöne Menschen, schöne Natur, schöne Kunst, egal was. Das tut uns gut. Unsere Seele braucht das. Wir würden sonst verhungern. Freude. Wir brauchen Freude und zwar nicht nur einfach Spaß, der lustig ist, sondern Freude, die uns richtig von ganzem Herzen gut tut und die uns aufatmen lässt. Und wir brauchen eine echte Verbindung, Beziehung zu Gott und zu Menschen. Das war das, was der Tobias letztes Mal gesagt hat. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Genau. Und er hat letztes Mal nochmal gesagt, Mensch, jeder von uns ist der Hüter deiner Seele, also du bist der Hüter deiner Seele. Wir hatten letztes Mal die Geschichte für diejenigen, die dabei warst, wo es darum geht, dass du kannst es nicht irgendwie delegieren, von jemand anders erwarten, sondern du selbst musst verantwortlich handeln, gucken, dass die Sachen, die deine Seele bedrücken, verschmutzen. Wir hatten da ein Beispiel von einem Fluss, von einer Quelle, die dreckig wird und dann nichts mehr kommt. Da sind wir für zuständig, das Ganze ja einfach sauber und rein zu halten. Eine Frage, die uns der Tobias letzte Woche nochmal mitgegeben hat, war die Frage, wir sollten uns darum kümmern, was wir aufsagen, welchen Stempel wir uns aufdrücken lassen, was wir hören, was wir an Werten und Dingen in uns haben. Und heute, nächste Folie bitte. Heute geht es also darum, was die Seele reinigt und pflegt. Und ich möchte mit euch vor allem über Schuld und Gleichgültigkeit sprechen als Baumstämme, Felsbrocken, Dreck, der sich in unserer Seele schnell ablagern kann. Scham hatten wir schon, Umgang mit Sorge, Trauer und solchen Dingen, das werden wir wann anders mal machen. Das wird irgendwann kommen. Ja, warum sollen wir uns pflegen? Also, weil Gott uns das einfach schreibt oder sagt. Er hat uns ja gemacht und er hat uns auch eine Bedienungsanleitung gegeben, wie wir für unser Leben und vor allem auch mit unserem Seele, mit unserem Inneren, mit unserer Bedürftigkeit gut umgehen, damit wir nicht aus einer Pfütze trinken sollen, sondern eben aus einer Quelle. Und da steht zum Beispiel in 2. Korintherbrief, ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Diese Zusage gelten uns, liebe Geschwister, schreibt Paulus. Darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. Also Paulus schreibt an seine Geschwister in Korinth und damit auch für uns, deswegen haben wir es in der Bibel drinstehen, dass es einfach darum geht, wir sind einmal Status quo, du bist Tochter, du bist Sohn Gottes, er ist sein Vater und aus diesem Umgang mit dem Schöpfer haben wir eine Aufgabe, nämlich zu gucken, was, dass wir uns reiner halten. Ich habe vor Jahren mal ein total schönes, an einem Jugendkonferenz war da die, ich weiß nicht, wie die Gruppe hieß, Krautwickel oder so, das waren Leute, die mit christliche Texte anhand von Nahrungsmitteln darstellten und da war das so dargestellt, dass sie ein Tempotaschentuch oder ein weißes Papiertaschentuch hatten und das ist so immer rumgehüpft und hat immer eine magische Anziehungskraft zu Dreck gehabt. In dem Fall war das ein Danny Blossane Joghurt, also so ein Schokopudding und es ist immer da reingesprungen und dann, wenn es vor Gott war, dann hat Gott das weggenommen und hat ein neues Taschentuch gegeben. Okay, wir gucken uns jetzt also an, weil, nächste Folie bitte, es wäre verrückt, wenn du dich nur um dein Äußeres kümmerst. Also ich finde manche Sachen von diesen Pflegeprodukten, die ich oben gefunden habe, finde ich echt verrückt, weil das nur Geldmacherei ist. Da habe ich hier zum Beispiel ein Hitzeschutzspray. Das Hitzeschutz bietet bis zu 220 Grad Celsius. Also ich weiß nicht, wer von euch bei 220 Grad Celsius noch seine Haare und Haut in einer guten Form behalten möchte. Da empfiehlt sich dann dieses Produkt. Es wird leider nicht gesponsert, unsere Gemeinde von DM. Aber ich nehme auch mal an, dass es einfach Quatsch ist. Weil viele Sachen erscheinen mir einfach widersinnig. Aber es hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Wir lassen uns das viel kosten. Und jetzt frage ich dich, wie viel lässt es dich kosten, dein Inneres, deine Seele reinzuhalten? Wie viel Hygiene betreibst du für deinen inneren Menschen? Welcher Dreck hat sich in deiner Seele, nicht in deiner Semmel, in deiner Seele angesammelt? Und wie wirst du den wieder los? Was wuchert vielleicht bei dir unkontrolliert und schon total lange und müsste endlich zurückgeschnitten werden? Und was ist da in uns, was schon längst einmal deine Aufmerksamkeit braucht, worum du dich kümmern müsstest, weil es entweder schon selbst verkümmert ist oder es sogar anfängt zu stinken? Ja, ich möchte euch jetzt mitnehmen im Folgenden für zwei Punkte. Der erste Punkt ist Schuld. Also darfst du wieder weiterklicken. Wunderbar, was die Seele reinigt, pflegt von Schuld. Ja, wenn ich jetzt Stichwort Schuld sage und jeder von uns hat Schuld, dann weiß ich, dass es so ist, weil wir kochen ja alle mit dem gleichen Wasser. Und jeder von euch wird jetzt bei dem Stichwort, wenn ich sage, was fällt dir stichwortmäßig ein für dich persönlich an Schuld, sofort was vor Augen haben. Das sind viele Kleinigkeiten, manchmal aber auch große Dinge. Ich weiß ganz genau, ich war EC-Jugendreferent 4 Jahre lang oben in Niedersachsen und habe damals über den EC eine Magnetwand, also so eine Aufstellwand gekauft. Und als ich dann vom EC weggegangen bin, habe ich die natürlich brav mitgenommen in den CVJM. Mittlerweile steht sie bei uns in der FEG hier in Ansbach. Aber es hat mich über Jahre belastet, dass ich das nie eigentlich richtig geklärt habe. Und ich fühlte mich immer schuldig, obwohl ich dann, als ich das geklärt habe, wusste, okay, das war okay. Aber dieses Gefühl habe ich immer noch, wenn ich diese Wand angucke, ich habe die einfach mitgenommen, ohne zu fragen. Das sind Kleinigkeiten, aber es gibt auch große Dinge. Ich denke an einen jungen Erwachsenen, mit dem ich im Jugendkreis zusammen war, 1987 in Frankfurt. Und er war dieser verantwortliche S-Bahn-Führer, der damals ein Gleissignal übersehen hat, wo Menschen zu Schaden kamen, gestorben sind. Und ich habe ihn kennengelernt nach dem Prozess. Und auch wenn in diesem Prozess die Schuldfrage eindeutig geklärt war, er war schuld, er hat es übersehen, war so, ich saß, hatte jemanden vor mir, der immer wieder voller Anklagen war, der sich immer wieder gesagt hat, was hätte ich tun müssen, dass ich aufmerksamer bin, dass ich dieses Signal nicht übersehe. Warum habe ich das eigentlich übersehen? Das war so wie eine Schleife. Er war in einer richtig tiefen Krise, auch glaubensmäßig. Wo war eigentlich Gott? Warum hat Gott mir damals nicht irgendwie geholfen oder mir irgendwie noch eine Bremse reingehauen? Und diese Schuld, Menschen auf dem Gewissen zu haben, das lastete total schwer auf ihn. Ich habe ihn damals kennengelernt und ich merkte, er ist richtig in so einer Endlosschleife gesessen. Ich weiß nicht, wer von euch diese eine TV-Serie Lucifer kennt. Da wird die Hölle dargestellt als nicht irgendwie was Schlimmes mit Fegefeuer sonst was, sondern das Schlimme ist daran, dass du immer in einer Endlosschleife all das siehst, was du an Schuld auf dich geladen hast. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, in deiner Schuld. Ich möchte euch einen ganz bekannten Text vorlesen, den ihr hundertprozentig kennt, und möchte da nur einen Vers rausgreifen. Nächste Folie bitte. Ach so, ja, wir reden jetzt über Vergebung. Genau, die nächste Folie. Genau, da steht Folgendes. Ihr kennt den Abschnitt, man nennt es ja den heilsamen Dachschaden. Dort brachten sie auf einer Matte einen Gelähmten zu ihnen und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du musst keine Angst haben, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige von den Gesetzeslehrern dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus durchschaute sie und sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedanken Raum in euch? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, geh umher? Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Du kannst jetzt für einen Moment die Folien ausmachen. Danke. Ja, der Sohn Gottes hat Macht, Sünden zu vergeben. Das habt ihr alle schon gehört. Ihr kennt diesen bekannten Abschnitt. Den hat man, wenn man in christlichen Kreisen aufgewachsen ist, dann hat man schon viele nette Bilderbücher dazu gesehen. Wenn du keinen Hintergrund mit Kirche hast, dann hast du wahrscheinlich noch nicht so viel gehört. Dann wäre es spannend, mit dir darüber nachzudenken. Aber die meisten Leute, die bei diesem Abschnitt gucken, würden erstmal hängen bleiben an der Heilung, an diesem Wunder, was geschieht. Aber der Satz, der Sohn hat Macht, Sünden zu vergeben, darum soll es jetzt gerade gehen, wenn wir uns über Hygienemittel und Pflegetipps für die Seele unterhalten. Viele von uns haben ein theoretisches Wissen, dass Gott Sünden vergibt. Das ist super. Aber irgendwie hilft es ihnen nicht im Schuldgefühl und in ihrer Schuld. Als jetzt meine Schwiegermutter am Dienstag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben ist und ich morgens mit meiner Tochter Deborah da saß und sie, obwohl wir alle eigentlich mitten in der Nacht, als wir das erfahren hatten, erstmal Gott gedankt haben, dass er die Oma einfach jetzt wirklich erlöst hat von ihrem schweren Weg, den sie zuletzt gegangen ist und sie jetzt wirklich das glauben kann oder das schauen kann, was sie geglaubt hat. Und ich stelle mir das immer so schön vor, dass wie es ist, wenn ich Jesus und Gott von Angesicht zu Angesicht sehe. Und trotzdem ist natürlich so, die Trauer, der Verlust ist da. Und als dann meine Tochter geweint hat, habe ich sie gefragt, warum weinst du? Und es war total interessant, dass der erste Satz, der kam, dass ihr Versagen und Schuld eingefallen ist, nämlich, dass sie eben einmal, als sie die Möglichkeit hatte, Oma mit zu besuchen, nicht mitgegangen ist, weil sie einfach ganz andere Wünsche oder Gründe hatte dafür. Theoretisch wissen wir, dass Gott uns vergibt, aber wenn wir uns schuldig fühlen, dann ist es weg. Deborah hat das über Schuldvergebung von klein auf einsaugen dürfen und hoffentlich erlebt sie das auch immer wieder an uns Eltern, wie wir das leben. Aber was immer auch da ist, diese Botschaft, die in diesem Vers steckt, ist, dass der Sohn Gottes, egal wie deine Schuld immer aussehen mag, egal ob du in einer langen Abhängigkeitskette stehst, wo du immer wieder in das Gleiche hineintappst, oder ob du einmalige große Dinge gemacht hast oder kleine Dinge gemacht hast, immer da, wo du schuldig wirst, ist es dir vergeben. Es hat keine Konsequenz, mein Gott, mehr. Wenn er dich ansieht, dann sieht er dich makellos. Jede Anklage, die muss angesichts seiner Macht verstummen und kein Feind und der Teufel hat kein Recht, dich in diese Endlosschleife hineinzuschicken, die du dir selbst vielleicht machst. Ist dir das schon mal in deinem Bewusstsein klar? Dass, ist es bei dir schon tief im Innern angekommen, dass Vergebung etwas ist, was eine Tatsache ist, die dir eigentlich helfen soll, deine Seele zu pflegen, dass nicht ständig du unter Schuld und Schuldvorwürfen und Gefühlen zugrunde gehst? Kannst du diese Wahrheit für dich annehmen, dass die Anklagen, die andere vielleicht mitblicken oder die du selbst auf dich hast, in deiner Seele zur Ruhe kommen? Kannst du das? Der Gegenspieler Gottes wird oft als großer Ankläger bezeichnet. Ich weiß nicht, Wolfgang, ob du mich eben gehört hast. Ich hatte gefragt, ob du die Folie mal kurz ausmachen kannst. Oder ist es sehr umständlich, immer hin und her zu schalten? Okay. Weil sonst sehe ich ja keinen. Aber ist auch gut. Dann, ich denke, ihr seid alle da. Wenn ihr nicht da seid, dann, also bei, ach, danke, Wolfgang. Ich sehe wenigstens dich. Eben habe ich nämlich nur Schramms, das leere Sofa gesehen und dachte mir, irgendwie ist es lustig zu predigen, wenn man nur ein leeres Sofa vor sich hat. Aber ist okay. Jedenfalls, der Teufel wird oft als Ankläger bezeichnet und ihm macht es ganz groß Spaß, deine Seele und meine Seele unter Druck zu setzen. Und manche werden ihr ganzes Leben lang von Schuld getrieben. Dabei gibt es so eine wunderbare Lösung, so ein tolles Hygieneprodukt. Gott hat sich um unsere Schuld gekümmert, er hat selbst die Konsequenzen auf sich genommen, uns ist vergeben. Oder wie Jesaja das ausdrückt, wenn deine Sünde und deine Schuld blutrot ist, dann wird sie doch wieder weiß wie Schnee werden, einfach weil Gott es schafft. Egal welcher Anklage du dich gegenüber siehst, egal wie groß und abscheulich und verachtenswert deine Schuld ist und egal wie oft du diesen Stempel aufgedrückt hast, vielleicht von deinen Eltern oder sonst irgendwas, du bist schuld. Wie heftig du dich innerlich anklagst, Gott bietet jedem Menschen, dir und mir, diese Vergebung an. Er allein hat diese Macht, diese anklagende Stimme, die meine Seele zerfrisst, endgültig zum Schweigen zu bringen. Dieser Satz aus Matthäus 9, dem Menschensohn ist Macht gegeben, Schuld zu vergeben, das ist Realität. Ich frage dich jetzt, was brauchst du, dass du diese Realität spürst? Was brauchst du? Was brauchst du, damit aus diesem theoretischen Wissen für dich eine Realität wird, die deine Seele freimacht und reinigt? Hilft es dir, Bibeltexte dazu zu hören oder zu lesen, dass du sie ganz aneignen kannst? Oder brauchst du vielleicht, dass du mit jemandem anders sprichst, der dir es zusagt? Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im Bruder, in der Schwester spricht lauter als mein eigenes Herz. Ich selbst kann mich nicht therapieren. Ich selbst kann mir nicht Schuld vergeben. Aber Gott hat die Macht uns Kindern in der Gemeinde Gottes gegeben, dass wir uns gegenseitig diese Zusage zusagen dürfen und sagen dürfen, dir ist deine Schuld vergeben. Dazu ist es wichtig, dass du den Mut hast, geh zu jemanden und wenn du immer wieder gehst, such dir jemanden, bei dem du beichten kannst. Beichte und Buße ist leider in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten oft missbraucht worden und hat bei uns ein ganz komisches Beigeschmack und ist selbst in christlichen Kreisen unüblich. Aber eigentlich ist es ein fröhliches Geschäft, was Luther nicht abgeschafft hat für uns Evangelische. Und für uns in den Freikirchen ist es auch egal, für jeden Christen ist es wichtig, dass du zur Ohrenbeichte gehst. Das heißt, dass du jemanden anders mal mit hineinnimmst. Es ist gut, das Gott zu sagen, aber es ist hilfreich, das einem anderen auch zu sagen, egal wie schwer es wiegt. Ich wünsche dir den Mut, dass du sagst, ich möchte mein Geld dafür investieren, meine Zeit, meine Kraft, mich überwinden, um diesen Block aus der Seele herauszuholen. Wie gesagt, ich habe hier so viele Pflegeprodukte stehen, die wir ganz natürlich uns bezahlen und kaufen, Millionen wird ausgegeben in Deutschland weltweit und lass es dir das wert sein, dass du, auch wenn es immer wieder aufs Neue kommt, dass du dir Vergebung zusagen lässt. Vielleicht ist es auch dran, dass du einen Therapeuten brauchst, vielleicht brauchst du professionelle Unterstützung, weil sich vielleicht ein traumatisches Erlebnis oder andere Dinge sich so bei dir verfestigt haben. Alles kann Gift sein. Dann erlaub trotzdem deine Schuld nicht, dass sie über dich herrscht, sondern dann hol dir Hilfe. Hol dir jemanden, geh zu jemanden, der dir auch sagen kann, dass du jetzt vielleicht professionelle Hilfe brauchst bei den Problemen. Vielleicht auch in der Abhängigkeit. Ja, ich möchte jetzt zum nächsten gehen. Der nächste Block ist Banalität. Das ist ein weiterer Punkt für unsere Seelenhygiene, weil es ist eine Seuche. Diese Seuche aus dieser Banalität, da kommt heraus, resultiert eine enorme Gleichgültigkeit. Lange Zeit war es bei uns hier in Deutschland, in Europa, einen relativ breiten Konsens gab es darüber, was gut und was böse ist. Davon konnte man einfach ausgehen, dass das alle Leute wussten. Es gab zwar immer wieder Grauzonen und Leute haben immer wieder das hinterfragt, aber dennoch war über Jahrhunderte klar, was dazu gehört. Wir hatten hier eine hohe moralische Standards, die geprägt waren von der Bibel. Manche moralischen Standards, die es gibt, wie zum Beispiel, man spricht nicht mit Leuten, die einen schlechten Lebensstil haben. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein moralischer Standard aus der Bibel oder was denken die Nachbarn oder sonst irgendwas. Das sind keine Regeln, an die sich Jesus gehalten hat, sondern er hat einfach mit den Menschen, ist jedem begegnen. Aber wir kennen viele Sachen, Werte, die Treue, Nächstenliebe, das sind alles Dinge, die für uns im Großen und Ganzen aus der Bibel wir in der Gesellschaft hatten. Jetzt aber merken wir in den letzten Jahrzehnten und vor allem in dem letzten, seit 2000, sage ich mal, dass es immer mehr massiv wegbricht und erodiert in unserer Gemeinde und es wird immer mehr geleugnet, dass es eigentlich verbindliche Wahrheiten gibt, die für alle gelten und dass es nicht im Auge des Betrachters liegt, wie ich manche Sachen sehe. Für viele Leute sagen, es ist alles gleichgültig, du kannst es so machen, du kannst es so machen. Und deswegen ist es auch vielen Leuten gleichgültig, was geschieht. Weil es hat, alles ist irgendwie banal, alles ist irgendwie dieser Spruch, der immer noch zitiert wird, obwohl er schon auch wieder 100 Jahre alt ist, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, hat so viel an Gleichgültigkeit ausgelöst, dass das Schöne, das Gute, das Wahre, die Dinge, die im Leben, vor denen wir Respekt haben sollen, Menschen, der andere, für die es sich zu lohnt zu kämpfen, für die es sich lohnt wirklich einzutreten und die es auch lohnt sich zu bewahren, unsere Schöpfung und all das, die verschwinden immer mehr. Und es wird immer mehr so dieses Denken, alles ist möglich. Jeder macht sich seine Welt, wie es ihm gefällt. Wenn Pippi Langstrumpf das singt, finde ich das noch ganz nett, aber wenn ich das hier bei uns lebe, dann merke ich, es ist so, es ist alles gleichgültig. Du kannst lügen oder ehrlich sein, du kannst dumm sein oder klug sein, du kannst lieben oder hassen, es spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist für die Leute, dass die Macht erhalten wird. Und wenn du dir die Bilder anguckst und da ist jede austauschbar, egal ob es jetzt gestern und vorgestern die Selbstdarstellung der FDP war oder ob es die Parteitage der CDU, CSU oder der Grünen oder sonst was auch immer ist, perfekt verkörpert hat diese Art und Gesinnung ja noch der ehemalige Präsident Donald Trump, der jede Woche förmlich Falschaussagen und Lügen heraushauen konnte und wo man eigentlich innerlich dachte, irgendwie ist es ein bisschen lächerlich, aber es wurde ihm geglaubt und die Gesellschaft hat sich immer mehr von Werten verabschiedet und auch in unserer Gemeinde, hier auch bei uns in der FEG, merke ich, dass es ganz natürlich ist, weil wir leben alle in diesem Setting, dass wir viele Sachen gar nicht mehr klar sind und dass unser Kompass manchmal zerstört ist und deswegen, das belastet deine Seele, weil der einzige gültige Navigationsmittel unserer Gesellschaft ist noch, ja, einfach meine Sinne zu befriedigen. Beobachtet euch mal, beobachtet Menschsein im Allgemeinen um euch herum. Gier, satt werden, Spaß haben. Vorgestern sagte jemand von einem Soziologe, sie erwarten für den Sommer, dass wenn die ganzen Corona-Beschränkungen wegfallen, die Leute sich wieder begegnen können, dass es ein Zeitalter geben wird, wie das die goldenen 20er Jahre in Berlin. Aber wer sich mal die Serie Babylon Berlin angeguckt hat oder dazu gelesen hat, weiß, dass diese goldene 20er nichts anderes war als eine Verherrlichung von ich stopfe in mich hinein, was geht und ich feiere ab, was geht. Und es geht nur darum, eigene Befindlichkeiten und Bedürfnisse zu befriedigen. Der Mensch hat, ja, um seine Seele zu befriedigen, seine Sinne und Bedürfnisse da hineingestellt. Und das ist leider ein Irrweg. Wir kommen jetzt dazu, was hilft, dass wir diese Gleichgültigkeit, diesen Schaden, diesen Holzpflock, der da drin ist, aus dem Fluss, aus dem Bach rausziehen, damit die Quelle wieder frei wird. Ich möchte euch gerne einen ganz alten Begriff dazu nahelegen, der heißt Ehrfurcht. Und in den Sprüchen von Salomo, ich weiß nicht, wer von euch sich das gegönnt hat, damit habt ihr super Seelenhygiene betrieben, wenn ihr die letzten Woche die Bibellese gelesen habt, wo es die Texte aus Sprüche waren. Da steht in Sprüche 22, Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn führen zu Reichtum, Ehre und Leben. Ehrfurcht, das ist ja ein Begriff, der ist total verstaubt. Dieses Wort signalisiert, es gibt Dinge in deinem Leben und im Leben überhaupt, die sind kostbar. Die solltest du allem anderen wertvoll halten. Jeder von uns hat das. Du wirst hoffentlich nicht deinen kostbaren Nobelschmuck in der Besteckschublade aufheben. Selbst als Kind hast du eine besondere Schatzkiste gehabt. Wir wissen, dass es manches Dinge gibt, die haben einen enormen Wert. Und die Frage ist, erkennt meine Seele diesen Wert an oder nicht? Es gibt im Leben das Gute, das Schöne und das Wahre. Und es ist wichtig, diese Werte hochzuhalten und nicht in den Dreck ziehen. Sich selbst nicht in den Dreck ziehen zu lassen, diese Werte. Und es geht darum auch, dass wir als Gemeinde leben und sagen, wir schützen Werte. Wir rufen dazu auf, zu fürchten. Weil das ist nämlich zutiefst menschlich und wichtig, dass wir diese Dinge im Blick haben. Das ist im Menschsein verankert. Selbst jemand, der nur noch denkt, wie kann ich das Bedürfnisse irgendwie stillen, kennt das im tiefsten Inneren, dass es Dinge gibt, wo er sagt, das ist für mich eine Grenze. Es geht wieder darum für uns, dass wir diese Basis des Zusammenlebens zumindest hier in unserer FEG in Ansbach, in Mittelfranken und auch weiter leben. Ehrfurcht bedeutet, ich begreife, dass ich selbst nicht der letzte Maßstab bin. Ich begreife, dass ich mich alles meinem Urteil unterwerfen hat und jeder, alles, wie ich die Sachen sehe oder betrachte, ist abhängig dafür, ob es mir nutzt oder ob es für mich cool ist oder schön ist. Es gibt Dinge, die sind wichtiger, die sind höher. Es gibt Kräfte, die ich achten soll und es gibt Kräfte, vor denen brauche ich Respekt. Ehrfurcht bedeutet, dass es am Ende eine Instanz gibt, der ich einmal Antwort geben muss. Und das ist wichtig, dass wir das in unserem Leben, in unserem Alltag verankern für unsere Seelenhygiene. Dass wir wissen, in all dem, wie ich lebe und laufe in meinem Leben, muss ich mich verantworten. Wer das verleugnet und wer sagt, es ist vollkommen egal, dem ist nichts mehr heilig, für den ist alles banal, für den ist alles gleichgültig. Es ist interessant, dass Salomo sagt, das Ergebnis von Ehrfurcht ist Leben, reiches Leben. Von daher, wenn du dich danach sehnst, dass du erfülltes Leben hast, dass dein Leben eine echte Substanz hast, dann darfst du dich nicht mit Fast Food, und damit meine ich jetzt nicht nur das Fast Food, sondern was man isst, sondern Fast Food, egal mit was, der Tobias hat es letzte Woche ausgeführt, in Beziehungen, im Sinn, in Schönheit und so weiter, nutzen, sondern es geht darum, dass du die Erfüllung suchst, die nur funktioniert mit Ehrfurcht. Ohne Ehrfurcht ist keine erfüllte Seele möglich. Das bedeutet, sei aufmerksam und sei wach. Das bedeutet, unterschätze niemals etwas und werf es achtlos weg. Damit meine ich jetzt nicht nur Konsumgegenstände, sondern auch, wie du mit Menschen oder Dingen umgehst. Wie schnell schiebt man was zur Seite, weil einem was anderes wichtiger ist. Lass dich nicht einlullen von Konsum und Komfort. Lies zum Beispiel viel mehr als das Einkaufsprospekt von Kaufland, doch mal Texte, was Gott dir für dein Leben schenken will. Beschäftige dich nicht ständig damit, wie du dich bequem einrichtest, sondern wie du dein Leben für die Wirklichkeit Gottes einrichten kannst. Wer zu Gott gehört, weiß, dass diese Welt das Vorletzte ist. Wir haben gestern, Tashi und ich, mehrfach gelacht darüber, weil Tashi sehr oft diesen Begriff der Ewigkeit, ich habe ewig gewartet, ich habe ewig das so und so gemacht, und ich gesagt habe zu Tashi, hey Tashi, ich zuck da jedes Mal zusammen, weil wenn du diesen für uns gängigen Begriff sagst, fällt mir immer ein, dass Ewigkeit nicht erstmal irgendwie ein Zeitbegriff ist, sondern ein Qualitätsbegriff. Ich möchte euch jetzt einen Bibeltext noch vorlesen zum Schluss, um das noch abzurunden, wo es so ein bisschen aufgeschlüsselt wird, wie ich Ehrfurcht lebe. Dazu brauchen wir jetzt wieder einen Bibeltext und dann darfst du den Bibeltext auch eingeschalten lassen. Und zwar steht er in 2. Petrus 1, die Verse 2 bis 8. Da steht. Super. Jetzt muss ich nur gerade hier wieder. Einen Moment. Mein Problem ist immer, wenn die Folie angeht, sehe ich meinen Text nicht mehr. So, jetzt. Okay. Gnade und Friede vermehren sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger erkennt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Liebe, voller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass er Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch diese Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun euch, ihr müsst allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesen erleben, die Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, die Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wahnsinnstext, sehr komprimiert und es war jetzt für euch sehr schnell, deswegen möchte ich ein paar Sachen gerade einfach weitergeben. Ein Leben im Frieden mit sich selbst, mit Gott und anderen Menschen, ein Leben, das seine Kraft aus der Gnade von Gott bezieht, wird nur möglich. Moment. Wird nur möglich, wenn ich erkenne, was Gott ist. Wenn Erkennen in der Bibel hat überhaupt nichts mit Information und Wissen zu tun, sondern ist immer der Begriff für eine tiefe Begegnung und für eine tiefe Verbindung. Erkenntnis Gottes bedeutet, Gott nicht nur zu begegnet zu sein, sondern auch in einer Beziehung mit ihm täglich zu leben, damit meine Seele nicht verhungert. Von daher, Seelenhygiene ist immer Beziehungspflege mit Gott. Wenn du etwas erkannt hast, dann bist du nicht mehr derselbe. Wenn du etwas weißt, Wissen verändert nicht. Jeder von uns weiß, dass eine effektive, gesunde Ernährung und Lebensstil aus einem guten Essen und eben auch genug Bewegung ist. Trotzdem geben die Leute lieber viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel und für Diäten aus, weil dieses einfaches Wissen hilft uns nicht. Aber in dem Moment, wo ich etwas erkannt habe, dann kann ich es nicht mehr verlieren. Dann habe ich das verankert. Dann werde ich mein Leben lang danach leben. Petrus schreibt also, Gott hat es uns selbst geschenkt, dass wir in liebevoller Ehrfurcht vor Gott, dass wir das brauchen. Und er macht es an Jesus fest. Er sagt, an seiner Art, wie er gelebt hat, an seiner Botschaft, an seinen Zusagen, da finden wir, was unsere Seele nährt. Ewiges Leben und einfach eine Qualität. Und er sagt, jetzt fügt zu dem Ganzen ein vorbildliches Leben. Da klingeln sofort die Alarmglocken. Wie passt es zu Gnade zusammen? Da möchte ich noch diesen einen Satz dazu sagen, wie passt Gnade und Fleiß zusammen? Gnade ist nicht das Gegenteil von Fleiß. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Fleiß bedeutet, dass ich mich anstrengen darf, dass ich einmal, das ist Gnade, ich habe Gottes Zusage, dass ich leben darf bei ihm in Ewigkeit, dass meine Seele aufatmen darf, geschenkt bekommen, das habe ich mir nicht erarbeitet. Aber daraus erwächst nun Fleiß und Anstrengung. Das heißt, sei ein fleißiger Christ, der daran arbeitet, die Seele sauber zu halten. Strebe nach, das Beste aus deinem Leben herauszuholen, nicht weil du dir damit den Himmel verdienst, sondern dass, weil du dazu zum Segen wirst und in unserer Gesellschaft hilfst, dass nicht Gleichgültigkeit herrscht, sondern die Leute wieder sehen können, was das Gute, das Schöne und das Wahre ist an dir. Gib dein Bestes, aber vertrau nicht auf dein Bestes, sondern vertrau auf Gott. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und so möchte ich euch einfach am Schluss nochmal sagen, an welcher Stelle hast du jetzt innerlich gemerkt, dass es dich getroffen hat? Wo brauchst du mehr Zeit? Ist es, dass du mehr Zeit brauchst, um mit deiner Schuld umzugehen, die dich permanent anklagt? Dass du Vergebung, Freispruch, Beichte brauchst? Oder ist es doch mehr der Gedanke, dass für dich alles gleichgültig ist, und es gar nicht darauf ankommt, was ich tue, das nur zählt, ob ich mich gut fühle. Vielleicht ist das der Irrweg, auf dem du bist. Ich wünsche dir, dass du Ehrfurcht vor Gott hast, dass du Respekt vor dem Guten, Schönen und Wahren bekommst und dadurch dein Leben sich transformiert und du diesen Begriff von Fleiß und Anstrengung positiv nehmen kannst, weil es darum geht, ein gutes Leben zu leben, zum Segen für alle, für unsere ganze Schöpfung. Amen.